Guten Morgen. Es ist schön, im Hause Gottes zu sein und ich freue mich, an diesem warmen Sommer, sonnigen Sommertag hier in Pforzheim zu sein. Ich wurde gefragt, wie die Anreise war und ich dachte, es war Urlaub, es war richtig schön. Genau, und ich darf heute, eigentlich hätte ich über das Thema sprechen dürfen, warum glauben? Das ist nämlich die nächste ganz große Reihe, vielleicht die größte Reihe dieses Jahres. Wir werden uns ganz wichtige Themen anschauen. Warum glauben wir, was wir glauben? Warum glauben wir an Jesus? So, wer von euch glaubt an Jesus? Warum glauben wir an Jesus? Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Frage, auf die wir vermutlich jeder gute Antworten haben. Und manche Antworten sind ganz subjektiv und manche sind ganz objektiv. Aber ich glaube, es ist eine ganz wichtige Fragestellung. Heute Morgen predigt meine Frau und ich weiß es deswegen, weil diese Woche war ich nicht am Vorbereiten, sondern meine Frau. Das heißt, sie war eigentlich pausenlos heute Nacht bis 5 Uhr morgens, obwohl ich ihr gesagt habe, bitte bereite dich so vor, dass du am Freitag fertig bist. Aber so ist es halt, ja. Mit dem Thema, warum das Kreuz? Warum glauben wir an das Kreuz, oder? Glaubt ihr an das Kreuz? Ja? Ein ganz, ganz wichtiger, da sind nicht ganz so viele Hände hochgegangen, vielleicht ein bisschen zu spontan. Glaubt ihr an die Botschaft, an das Wort vom Kreuz? Darf man fragen? Ja, okay. Es ist unglaublich. So ganz klare, zentrale Botschaften der Bibel sind plötzlich in Frage gestellt. Und wir merken, wie als Gemeinde oder Kirche heute steht vor ganz anderen Herausforderungen als noch vor 10 Jahren. Und wir müssen uns ganz neu so diese Kernwahrheiten, an die wir glauben, die wir quasi mit der Muttermilch aufgesogen haben, die für uns ganz klar waren. Natürlich ist Jesus der Retter dieser Welt. Er ist für uns gestorben. Warum ist er für uns gestorben? Aufgrund von unserer Schuld. Und auf einmal werden diese Kernwahrheiten in Frage gestellt. Und es ist umso wichtiger, dass wir uns damit auseinandersetzen und sagen, ja, wir glauben an das Kreuz. Nicht, weil unsere Eltern das gesagt haben, sondern weil die Bibel es sagt. Warum die Bibel? Da sind wir beim nächsten Thema. Ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Für mich ist es klar, vom ersten bis zum letzten Buchstaben. Und dann gibt es manche Leute, die sagen, naja, man kann es auch anders sehen. Aber ich glaube, die Bibel selber legt sich aus und ist da ziemlich eindeutig. So, sehr, sehr spannende Themen, 9 an der Zahl und eigentlich hätte ich heute anfangen dürfen über das Thema, warum Jesus? Und ich würde gerne die letzte Reihe noch einmal aufblenden lassen und dann gehen wir in die nächste Reihe. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Genau. Und zwar würde ich gerne euch mit hineinnehmen, bevor ich anfange, dachte ich, hole ich ein bisschen aus. Wir sind nämlich, wir haben 2 Camps schon hinter uns und stehen vor dem 3. Camp. Und das sind wir als Mosaik-Family. Und an der Stelle ganz herzliches Dank an die tollen Mitarbeiter von Pforzheim vor 2 Wochen. Ihr klatscht noch, bevor ihr es wisst, aber vielleicht wisst ihr schon eh alles. Vor 2 Wochen hatten wir unsere erste Kinderfreizeit und mit dabei war die Ela, die Nanni, der Simon Janicek, der Sven. Und jetzt habe ich sicherlich nicht alle erwähnt, aber 4 Granatenleiterinnen. Und für mich war es die entspannteste Kinderaktion, die ich je durchgeführt hatte, weil wir so einen guten Mitarbeiterschlüssel hatten. Und ich glaube, uns auch richtig, richtig gut ergänzt haben mit den jeweiligen Begabungen, die wir so mitbringen. Danke dafür. Und wir haben unseren Kindern hier aus Pforzheim gedient. Ein paar wenige Pforzheimer Kinder waren dabei. Und den Ulmern Kindern. Und das war richtig gut. Meine Söhne kamen gerade zurück, 2 von 3 kamen zurück vom Neon Summer Camp und das Neon Summer Camp war zur Hälfte Mosaik Family, wenn wir ehrlich sind, ja. Ganz viele Ulmer und Pforzheimer und Stuttgarter und mein Sohn meinte, ja, also das Beste war die Nanni. Die Nanni hat so eine tolle Predigt gehalten und zwar in der Küche durch ihre Herzlichkeit. Die hat gar nicht vorne gepredigt, sondern wie letztes Jahr Herzen gewonnen, einfach durch ihre Herzlichkeit. So dass mein 17-jähriger Junge da gerne gerne hingegangen ist und noch lieber zurückgekommen ist und sagt, das war richtig, richtig gut. Und da sind wir gemeinsam einfach stärker. Und wir stehen vor der 3. Aktion in Mosaik Scouts, auch Sven und Simon. Nee, Simon nicht, aber Sven wird wieder am Start sein. Genau. Und wir sind so ein bisschen im Hochsommer. Ich bin schon fast im Urlaubsmodus, wenn ich ehrlich bin. So die letzte Woche, nachdem meine Frau die ganze Zeit am Predigt vorbereiten war, hatte ich so ein bisschen die Kids und die Kids sind mittlerweile groß, die versorgen sich selber. Da plant man den Tag und der Tag kommt dann doch ganz anders und am Ende denkst du, naja, wenn alle machen, was sie wollen, dann machst du eben auch, was du willst. Und tatsächlich, jemand hat irgendwas von Fahrradfahren erzählt. Ich war auf dem Fahrrad. Ich arbeite für meine Gesundheit und für die Rente. Und dafür, dass meine Knie mit 70 nicht operiert werden müssen. Ich kenne so viele Männer, die Knie-OPs hatten und dachte, naja, man kann ja auch vorsorgen. So ein bisschen Vorrede, alles Geplänker, ja? So, kommen wir mal zu dem Thema, warum, nicht warum Jesus, sondern Perlen von Samuel. Ich schaue immer da oben, da steht immer, warum glauben? Das ist irritierend, ja, alles gut. Wenn du gefragt werden würdest, erzähl mal ein bisschen was aus deinem Leben, dann vermute ich, dann hättest du dir A, die Frage vorher schon mal gestellt und B, würdest du wahrscheinlich nicht irgendwie irgendeinen Tag rausgreifen, sondern die entscheidenden Tage, die Tage, wo Einschnitte da waren, die Tage, wo du Entscheidungen getroffen hast. So, ich erinnere mich an die Entscheidung, ich werde die Pia fragen. Und natürlich ist diese Entscheidung gereift über Wochen, letztendlich über Jahre. Aber irgendwann war ich so weit, dass ich gesagt habe, jetzt nehme ich das Heft in die Hand und wage den ersten Schritt. Und jetzt nehme ich das Heft in die Hand und ich wage den nächsten Schritt. So, das, warum würde ich darüber reden? Weil es mein Leben verändert hat. Seit 25 Jahren, fast 25 Jahren, teile ich das Leben mit meiner Frau. Wir haben 5 gemeinsame Kinder. Wenn das nicht unser Leben, mein Leben verändert hat, was dann? Ich würde erzählen, wie ich in einem Gottesdienst mich bekehrt habe. Auch dort ein Prozess, wo ich eigentlich schon lange Christ war, aber nichtsdestotrotz das Bedürfnis hatte, vor Gott und vor der Welt zu bezeugen, diesen Jesus, den brauche ich. Ich brauche den ganz persönlich. Er ist auch für meine Schuld gestorben. 8 Jahre alt war ich und verstanden hatte ich es schon viel früher, aber dort hat der Heilige Geist mich so stark überführt. Und jetzt mit 48 darf ich darüber reden, nicht heute, warum ich glaube, dass es so entscheidend ist, dass Jesus für mich gestorben ist. Sondern wir merken, das ist die Realität. Wir erleben geistliche Dinge und manchmal müssen wir reflektieren, warum war das so einschneidend? Aber es war unglaublich einschneidend in meinem Leben und vermutlich auch in deinem Leben, oder? Jetzt haben wir einige Predigten über den Samuel gehört, gar nicht so viele wie ursprünglich geplant. Wir sind hier ein bisschen irgendwie in Verzug gekommen, haben früher angefangen, dann noch 2-mal über Geld gesprochen und dann gab es noch den Ensauer-Gottesdienst, Ensauer-Park-Gottesdienst. Das heißt, wir haben nicht alle Themen hier ansprechen können. Wenn dir das eine oder andere Thema abhandengekommen ist, darfst du gerne auf YouTube schauen und sagen, hey, welche Predigt fehlt mir? Aber mir wäre es wichtig, dass wir nochmal das große Bild anschauen. Warum? Weil es wichtig ist, dass wir ein klares Bild und ein faires Bild haben. Und ich denke, Samuel ist ein Mann Gottes. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich gesagt hätte, hey, wer ist dein Vorbild? Und so vor dieser Reihe hätte ich gesagt, Samuel. Aber wenn ich ehrlich bin, Samuel finde ich echt ein mega Vorbild. Und könnte ein Vorbild in meinem Leben sein. Und ich wünsche mir eigentlich, dass es in deinem Leben auch so ist, dass du sagst, hey, dieser junge Mann, den es eigentlich gar nicht hätte geben dürfen, er hat so gelebt, dass wir echt sein Leben kopieren können in ganz, ganz vielen Bereichen. Und ich möchte euch heute nicht die 10 Gebote vor Augen führen, sondern 10 unterschiedliche Aussagen, die wir eigentlich schon kennen, so um den Sack nochmal zuzubinden, damit wir mutig vorwärts gehen können. Und wenn du gefragt wirst, hey, was hast du da mitgenommen? Vielleicht erinnerst du dich einfach durch die Doppelung an den einen oder anderen Vers, den du bereits vorher kanntest, weil wir alle Bibelleser sind, oder? Ich hoffe, ihr seid Bibelleser. Amen? Ja? Amen? So, es beginnt. Samuel wusste sich, er ist ein Geschenk Gottes. Ein Lieblingsgedanke, den ich oft hoch und runter predige. Warum? Weil die Bibel sagt, dass wir eigentlich alles Geschenke Gottes sind. Du bist ein Geschenk Gottes. Amen? Jeder Mensch ist ein Geschenk Gottes. Leiterschaft, beim jungen Pastor hier, ist ein Geschenk Gottes für uns. Und Samuel wusste sich als Geschenk Gottes, sein Name ist von Gott erbeten. Hannah, wir hatten eine starke Predigt von der Nanny hier über dieses Thema, war kinderlos. Und das war schrecklich in der damaligen Zeit. Und sie hat damit gekämpft und irgendwann sagte sie, jetzt lege ich nur alles noch einmal in diese Waagschale und ich renne selber in die Stiftshütte Gottes und ich bringe mein Anliegen so laut zu Gott, dass Gott es wirklich merkt, mir ist es so wichtig, ich will nicht ohne Kinder dastehen, mir ist es wichtig. Und der alte Eli denkt, sie ist betrunken, aber nein, sie war nicht betrunken, sondern ihr Herz war schwer. Und das gehört auch zum Leben von uns Christen. Unser Herz ist nicht immer nur leicht. So, es gibt so viele Dinge, die wir erleben, die machen etwas mit uns, oder? Ich lese die Zeitung manchmal zu viel und es macht mein Herz oft schwer, wo ich denke, oh, wohin gehst du, Welt? Und ich rede mit Menschen und es macht mein Herz schwer. Und ich lese irgendwelche Kommentare von Menschen, die ich mitgeprägt habe und ich denke, wie kann man so daneben liegen? Und es macht mein Herz schwer. Das Leben ist nicht nur leicht. Und wenn irgendjemand es wusste, dann die Hannah. Denn die Hannah wollte unbedingt ein Kind, aber sie hatte kein Kind. Und irgendwann legt sie noch einmal alles in diese Waagschale und dieser alte Mann Gottes sagt ihr, geh nach Hause, innerhalb von einem Jahr wirst du schwanger werden. Dann lesen wir, und es geschah, dass Hannah schwanger wurde und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn. Und sie gab ihm den Namen Samuel, denn sie sagte, ich habe ihn vom Herrn erbeten. Und das will ich uns nochmal ins Herz schreiben. Du darfst mit deinem Gott reden. Du darfst mit deiner Not, mit deinem schweren Herzen zu Gott kommen. Du darfst für deine Dinge beten. Das dürfen wir. Wir dürfen genauso wie die Hannah vor Gott treten und sagen, mir fehlt etwas und ich will mich nicht damit abgeben. Und es ist mir so entscheidend wichtig. Gott, schenk du mir Gnade. Und dann könnte ich von einigen Menschen erzählen, die genau das erlebt haben. Mein Kollege, sie waren kinderlos viele Jahre und heute haben sie 3 süße Mädchen. Und ihre Mädchen rocken die Church. Und ich bin so dankbar, dass sie nicht gesagt haben, so ist es halt. Dass sie nicht so fatalistisch es einfach hingenommen haben, sondern dass sie alles in diese Waagschale hineingelegt haben. Und damit sage ich nicht, dass Gott all unsere Wünsche erfüllt. Ich bin kein Wohlstandsprediger und ich bin schon gar kein, Gott ist der Automatprediger und all unsere Wünsche werden sofort erfüllt. Auch Hannas Wunsch ging nicht sofort in Erfüllung, oder? Wie oft hat sie dafür gebetet? Bis irgendwann mal der Himmel sagte, so und jetzt ist es soweit. Manchmal wartet auch der Himmel, bis der Wunsch in unserem Herzen so groß ist, dass es uns wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. Wenn Gott all unsere Gebete erhören würde, aber das ist ein anderes Thema. Samuel wusste, ich bin ein Geschenk Gottes. Manchmal stehe ich auf und ich habe schlecht geschlafen, ich brauche meinen Kaffee und bin ein bisschen muffel. Bin undankbar und nörglerisch. Realität, ich skizziere es jetzt mal so. Manchmal bin ich sehr, sehr abgearbeitet und dann ist es vielleicht so ein bisschen die Realität. Aber eigentlich stehe ich morgens auf mit dem Bewusstsein, Gott, diesen Tag hast du mir geschenkt und ich bin ein Geschenk Gottes für andere Menschen und ich möchte irgendwie andere Menschen beschenken. Punkt. Wie sieht dieses Beschenken aus? Und das ist ein Thema für sich. Aber Samuel wusste, ich bin ein Geschenk von Gott. Und jetzt kommt das zweite Gebot oder die zweite Perle. Gott fängt an zu reden. Ich weiß nicht, wann du zum ersten Mal so ganz klar das Reden Gottes vernommen hast. Vielleicht nie wie Samuel, dass diese laute, tiefe, göttliche Stimme kam. Samuel, und er wusste gar nicht, wer redet da zu mir. So anders als die Stimme von Eli kann sie nicht gewesen sein. Sonst wäre er nicht zu Eli gesprungen und sagte, Eli, du hast mich gerufen. Also ziemlich menschlich irgendwo. Gott fängt an, zu Samuel zu reden. Und das ist vielleicht die Kinderstundengeschichte, aber vielleicht auch das Allerwichtigste, was wir von Samuel lernen und was mich begeistert. Gott hört nicht auf, zu Samuel zu reden. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis. Wie gehen wir mit dem Reden Gottes um? Begehren wir das Reden Gottes? Lieben wir das Reden Gottes? Schätzen wir das Reden Gottes? Suchen wir das Reden Gottes? Dann wird Gott reden. Hat Gott geredet und wir gehen nicht darauf ein, dann spricht er nicht mehr. Ich habe letzten Sonntag betont, das ist eigentlich bereits Gericht, wenn Gott nicht redet. Es ist bereits Gericht. Und es ist eigentlich abnormal, wenn Menschen, die sich eigentlich zueinander stellen, die sich lieben, nicht mehr miteinander reden. Wenn ein Ehepaar nicht mehr im Austausch miteinander ist, dann stimmt da etwas nicht, oder? Wenn Eltern mit ihren Kindern nicht mehr reden oder weniger reden, dann merken wir, oh, ist eigentlich nicht so gut. Und wir Menschen sind nicht nur irgendwelche Menschen, sondern wir sind von Gott geschaffen, für Gott geschaffen, im Ebenbild Gottes und als Gegenüber Gottes. Und Gott ist ein sehr kommunikativer Gott. Sein Wort, sein Name ist Wort Gottes. Gott ist nicht der ich nur Mann, okay? So, wir haben ja manchmal das Bild, nein, er ist eben nicht so wortkarg wie manche Männer, sondern Gott redet. Und er liebt es zu reden. Bei Adam und Eva merken wir, jeden Abend kam Gott und ich weiß nicht, wie viel Gott geredet hat und Eva und Adam, vielleicht hat damals schon die Eva am meisten geredet, aber Gott hat auch geredet. Sorry, das war jetzt ein Witz, aber... kein Witz, sondern ihr wisst, ja. Worum es mir geht, ist, Gott liebt es zu reden und er hört auf zu reden, wo er merkt, wir gehen auf sein Reden nicht ein, es ist uns egal. Oder er hört auf zu reden, wenn wir merken, wir gehen nicht nur darauf ein, sondern wir widerstehen diesem Reden Gottes. Wir empfinden es nicht als ein Geschenk, sondern als eine Bedrohung. Wie viele junge Menschen empfinden irgendwelche Gesetze Gottes als Bedrohung? Ich darf das nicht. Und ja, es ist ein bestimmter Verzicht, manches nicht zu dürfen, das stimmt. Natürlich ist es ein Verzicht. Deine Klassenkameraden dürfen mehr als du. Und du lebst in den Gesetzen Gottes und lebst vielleicht eben in den Gesetzen Gottes und machst nicht alles, was deine Klassenkameraden dürfen. Aber am Ende ist es ein Geschenk Gottes für dich, weil Gott dich bewahrt. Gott dir Reinheit schenkt und Heiligkeit schenkt. Und Gott gerne hätte, dass es gelingt in deiner Ehe. Dieser scheinbare Verzicht ist am Ende ein Segen für dich. So, Gott möchte reden. Und die Frage ist, lieben wir sein Reden? Und Samuel sagt, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und ich sehe diesen alten Mann und er spricht immer noch dasselbe. Und wisst ihr, an dieser Stelle warnt uns die Bibel so sehr. Und ich habe das hier schon ein paar Mal gesagt. Wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich wenig junge Menschen, die irgendwelche dummen Sachen machen. Sondern ich sehe viele alte Männer und alte Frauen, die anfangen, dumme Sachen zu machen. So, on the long run, wir sind unterwegs und irgendwann sagen wir wissen doch schon alles, wir kennen schon alles und wir werden müde und matt. Auf der Kinderfreizeit ging es um Gideon, dieser junge Mann, der ein Held Gottes war, der sich vielleicht nicht als Held Gottes fühlte, aber der Engel des Herrn spricht es ihm zu, du bist ein starker, starker Mann, ein starker Held und du verliert er die Spur. Im September werden wir über den König Salomo reden. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe diese Reihe noch nicht ausgearbeitet, aber wenn ich an Salomo denke, wird mein Herz ganz schnell schwer, obwohl er eigentlich so gut angefangen hat. Ganze Bücher von ihm geschrieben sind. Er hätte eigentlich so ein unglaubliches Vorbild sein können und am Ende ist sein Name nicht ein Name, wo ich sage, ja, ich möchte auch Salomo heißen, sondern lieber nicht. Seid ihr bei mir? Und wann kam es? Es kam eben nicht im jungen Alter, sondern im Laufe der Jahre. Und ich glaube, da ist eine Botschaft an mich und eine Botschaft an dich. Wir dürfen dranbleiben. Wir dürfen jung bleiben. Wir dürfen frisch bleiben. Wir dürfen vor allem ein inneres Ohr haben, das sagt, Gott, ich kenne dein Reden. Bitte hör nicht auf zu reden. Rede Herr, Gott ist der Herr und ich bin sein Diener. Dein Knecht hört. Ich hoffe, wir sind Hörende. Und dann kommt ja die dritte Perle, die hängt damit zusammen, da lesen wir. Und Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel als ein Prophet des Herrn bestätigt war. Und der Herr erschien weiterhin in Shiloh, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Shiloh durch das Wort des Herrn. Was für eine unglaubliche Zusage. Wenn ich an unsere Bewegung denke, dann bin ich persönlich groß geworden mit einem Vater, der selbst ein Mann Gottes ist, eine Mutter, eine Frau Gottes, mit einem Vater, der Wunder erlebte, aber ich hatte gleichzeitig die Schallplatte, früher war alles besser. Und ich dachte mir, was für eine bescheuerte Schallplatte. Ich hasse diese Geschichte, wenn man sagen muss, früher ist alles besser und heute ist es nicht mehr so toll. Und wisst ihr, eigentlich war das gar nicht die Realität seines Lebens. Er war Missionar, er hat erlebt, wie er selber 100 Gemeinden gegründet hat. Wisst ihr, die Realität von seinem Leben war, er konnte sagen, durch mich hat Gott so viele Menschen errettet, so viele Menschen sind gesund geworden. Aber irgendwas hat sich in sein Herz hineingebrannt, vor allem wenn er in Deutschland war, ich kenne es anders. Und wie schön ist es, dass wir heute sagen müssen, und wenn ich an unsere junge Generation denke und wenn ich sie sehe, dann sage ich, nein, morgen wird ganz sicher besser als das, was vor 30 Jahren war. Und vielleicht sogar besser als das, was ganz irgendwann mal war. Aber darum geht es gar nicht, sondern die Frage ist, ist Gott derjenige, der früher geredet hat, der heute spricht und der morgen noch reden darf? Und was für eine unglaubliche Zusage, da heißt es, und keines der Worte von Gott fiel auf den Boden. Gott sprach und sprach. Und dieser Prophet Samuel war solch ein Mann Gottes, der hörte so genau hin, dass jemand über ihn sagte, alles, was er sagt, das trifft zu. Geh zu diesem Ratgeber, geh zu diesem Seher und egal, was er dir sagt, es stimmt. Wie genau war dieses Hören auf Gottes Stimme, oder? Unglaublich genau. Ich möchte uns ermutigen, dass wir als Gemeinde auch so sind. dass wir stolz sind auf die Vergangenheit. Und dass sie sagen, hey, das war wunderbar, was in den 50ern, habe ich nicht erlebt, passierte, die Wunder und Heilung. Und es war gut, was in den 70ern und 90ern und das, was jetzt kommen wird, wird noch besser sein. Und entscheidend ist, dass Gott redet und dass seine Worte nicht auf den Boden fallen. Wann hat Gott zu dir geredet und es ging hier rein und da raus? Wann hat Gott zu dir geredet und du hast sein Reden vernommen und hast innerlich dich gesperrt und gesagt, nein, das will ich jetzt nicht. Aber ich will dir zurufen, das Reden Gottes ist immer, immer, immer ein Segen für dich. Immer. Deswegen nimm es an, es ist immer ein Geschenk. Selbst wenn es sich in diesem Moment gar nicht als ein Geschenk anfühlt, sondern erst einmal Verzicht bedeutet, am Ende ist es dennoch ein Geschenk. Nimm es an für dich. Lass es nicht auf den Boden fallen, sondern nimm es an. Die vierte Perle, und eigentlich ist es keine Perle, sondern mehr so ein Eckstein, ist der Ausspruch der Schwiegertochter des Elis. Und da lesen wir, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, Ikabod. Ich habe über dieses Thema gepredigt und habe es genannt Ikabod oder Immanuel. Wir als Gemeinde sollten eine Jesus-Gemeinde sein, oder? Egal wie wir heißen. Wir sollten eine Gemeinde sein, wo die Gegenwart Gottes da ist. Und Israel war bestimmt von Gott, ein Volk zu sein, wo die Gegenwart Gottes nicht nur gesucht wird, sondern es war der einzige Ort auf der Erde. Gib dir das mal, aber das war die Realität. Der einzige Ort auf der Erde, wo Gott verheißen hat, dort in diesem Allerheiligsten, dort in diesem Zelt der Begegnung, da bin ich da. Das war die Bestimmung Israels, das war die Berufung Israels. Und dann führt Israel es so ad acta, dass die Schwiegertochter des Eli sagen muss, Ikabod, was war passiert? In Wirklichkeit war Israel schon lange nicht mehr in den Spuren Gottes. Und es war wie so oft die geistliche Instanz, die Menschen, die eigentlich das Gesetz predigen sollten, die eigentlich das Wort Gottes hochhalten sollten, die es ausgehöhlt haben. Heute, wenn wir diese Themen ganz neu angehen, dann ist die Realität, es wird nicht ausgehöhlt von der Welt, die nicht an Gott glaubt, die hat gar kein Interesse daran, sondern es wird ausgehöhlt von Menschen, die eigentlich das sehen. Und es ist schockierend, aber gleichzeitig war es damals so. Wenn wir an Jesus denken, wer waren die Gegner von Jesus? Waren es die Zöllner? Waren es die Prostituierten? Waren es die Sünder? Nicht wirklich, oder? Waren die Pharisäer, die Menschen, die für sich in Anspruch nahmen, wir kennen Gott. Aber sie waren letztendlich so weit weg von Gott entfernt. Und hier die Schwiegertochter des Eli, die Frau des Pinas. Pinas war der eigentliche Anwärter zum Hohenpriester. Sie spricht es aus und sagt, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. In Wirklichkeit war die Herrlichkeit Gottes schon lange weg. Warum? Weil das Volk Gottes nicht in den Wegen Gottes lief. Aber hier war diese magische Vorstellung. Sie waren im Konflikt und dieser Konflikt zieht sich über diese ganzen Samuel-Bücher, nicht in einer Generation, sondern geht ganz weit lang, eigentlich bis heute, Israel gegen den Rest, wenn man das so auf einen Nenner bringen will. So ganze Welt gegen Israel und Israel ist am Kampf. Und sie merken, sie verlieren und sie stellen die Frage, was haben wir falsch gemacht? Aber sie stellen diese Frage nicht Gott. Sie gehen nicht in die Gegenwart Gottes und sagen, Gott, warum hast du es zugelassen, dass wir eine Niederlage erlitten haben? Du bist doch der Herr der Herrscher. Sondern sie stellen die Frage rhetorisch und geben selber die Antwort, das werden wir tun. Was werden wir tun? Wir werden die Lade des Herrn zu uns bringen. Dann ist Gott in unserer Mitte. Das heißt, sie hatten damals schon ein magisches Verständnis. Und bis heute, wenn ich über Kirche nachdenke, merke ich, so viele Menschen haben irgendwie so ein magisches Verständnis. Aber kein Mensch verfügt über Gott. Keiner. Nicht damals und nicht heute. So die Bundeslade des Herrn, die sichtbare Gegenwart Gottes, das ist nicht Gott. Aber das war der Ort, wo Gott verheißen hat, da zu sein, wurde ins Lager gebracht. Und was erlebt Israel? Die Bundeslade geht flöten. In feindes Land. Aber in feindes Land zeigt Gott, dass er immer noch Gott ist. Der Gott Dagon fällt runter und er fällt noch mal runter und Kopf ab und Geschwüre breiten sich. Ob Gott der Mächtige ist oder nicht, die steht nicht wirklich zur Debatte. Die ganze Welt mag nicht an ihn glauben. Wir alle mögen abfallen, dann ist Gott immer noch Gott. Gott wird von seiner Schöpfung nicht gewählt. Er ist der Schöpfer. Sind wir dabei? Das hat er bewiesen, immer wieder neu. Immer wieder neu. Also ganz, ganz krass, wir kennen die Geschichte. Das ist eigentlich die krasseste Geschichte in der Bibel, die Sintflut. wir erzählen es unseren Kindern ganz nett und schön und die Arche und die Tiere, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist das die krasseste Geschichte in der Bibel. Und Gott sagt, ich bin Gott, ich kann machen, was ich will. Ich bin der Schöpfer. Aber vielleicht wäre es klug, dass du dich mit mir, dem Schöpfer, ins Reine setzt. Dass du auf mich hörst. Und hier diese traurige Aussage, Ichabod, die Herrlichkeit des Herrn hat Israel verlassen. Wollen wir in einer Ichabod-Gemeinde oder eine Immanuel-Gemeinde sein? Und ich vermute, jeder von uns sagt, nein, natürlich wollen wir in einer Immanuel-Gemeinde sein, oder? Der Herr ist in unserer Mitte, der Herr ist hier. Dann dürfen wir auch dafür leben. Dann dürfen wir so leben wie ein Samuel, der sagt, rede Herr, denn dein Knecht hört. Die nächste Perle oder nächsten Meilenstein, da spricht Samuel eben Ezer. Bis hierher hat der Herr uns geholfen. Genau dieselbe Geschichte wieder. Israel ist im Kampf mit den Philistern. Und das Volk kommt zu ihm und sagt, Samuel, hilf uns. Aber jetzt machen sie es richtig. Jetzt kehren sie um. Jetzt sagen sie, wir haben gesündigt. Samuel, bring doch ein Schuldopfer, ein Friedensopfer. Samuel, tu doch etwas. Und Samuel tut all das. Und dann greift Gott ein, er lässt es regnen, er lässt es donnern, er verwirrt die Feinde und keiner vom Volk Israel muss selber kämpfen. Also das sind die schönsten Kriege, oder? Wenn du eigentlich dastehst und Gott kämpft selber. Aber eigentlich hat sich das Gott genauso vorgestellt, dass er unser Schutz ist, dass er derjenige ist, der Herr, der Herrscher. Und das erlebt Israel und sie denken sich, was? Wir haben die Bundeslade des Herrn reingebracht, es hat nichts geholfen. Und jetzt bringt Samuel ein Opfer und keiner von uns muss kämpfen. Was ist der Unterschied? Gott sieht unsere Herzen. Wir verfügen über Gott nicht. Aber Gott liebt es, wenn wir demütig zu ihm kommen und Gott sieht unsere Herzen. Und was tut Samuel? Er stellt einen Stein auf und sagt, nennt diesen Stein eben Ezer. Ezer steht für die Hilfe. Bis hierher hat der Herr uns geholfen. Ich bin jetzt 48 Jahre alt. Vielleicht lebe ich noch mal 40 Jahre. Seit 40 Jahren bin ich Christ. Und ich will das noch mal wiederholen. Ich möchte nicht mit 88 dastehen und sagen, ja, 40 Jahre waren gut. Bis dorthin hat der Herr mir geholfen. Sondern die nächsten 40 Jahre sollen genauso gut sein. Es soll noch besser sein. Ich glaube daran. Vielleicht sagst du, in 5 Jahren kommt der, okay, einverstanden. Ja, also das Thema blende ich jetzt mal aus. Sofern der Herr nicht kommt, sofern wir ganz normal weiterleben. Und diese Aussage, bis hierher hat Gott geholfen, ist eine Aussage der Treue Gottes. Gott ist treu, Amen. Gott ist treu. Gott liebt es, treu zu sein. Gott liebt es, wenn wir seine Treue besingen können, wenn wir sagen können, Gott, du bist ein guter Gott, ein treuer Gott. Die nächste Perle. Da soll Samuel den Saul zum König salben. Und wisst ihr, Samuel ist davon gar nicht begeistert. Er empfindet das, was das Volk will, als geistlich falsch. Und es war eigentlich falsch. Denn das Volk kommt und sagt, wir wollen einen König haben, der über uns herrscht, wie die Heiden, wie die anderen. Es war nicht der Plan Gottes. Aber Gott lässt sich auf die Stimme des Volkes ein, weil er merkt, das Volk verrennt sich an dieser Stelle. Und Samuel fühlt sich aber gleichzeitig im Prinzip einfach auf die Seite geschoben. Ich war doch nicht der König, aber ich war doch der Richter, ich war doch der Prophet. Und jetzt soll ich das nicht mehr sein. Und Gott sagt, nein, sie haben nicht dich verworfen, sondern sie haben mich verworfen. Und irgendwann steht Samuel vor dem Volk und sagt, hey, habt ihr irgendwas mir vorzuhalten? Habe ich irgendeinen von euch über den Tisch gezogen? War ich irgendwo unfair, irgendwo ungerecht? Und sie sagen, nein, warst du nicht. In allen Dingen warst du ein Vorbild. Aber dennoch, sondern er wird bestimmt von Gott. Gott bestimmt den neuen König Saul. Und wer darf das aussprechen? Der Prophet Samuel. So, und jetzt ist Samuel unterwegs oder Saul kommt zu ihm und die Predigt habt ihr hier, ich glaube, die wurde übertragen. Samuel salbt den Saul, er küsst ihn und dann schickt er diesen neuen König auf eine prophetische Reise. Diese Reise begeistert mich. Und das Ende dieser prophetischen Reise, da lesen wir, da wird der Geist des Herrn über dich kommen, sodass du mit ihnen weissagst und du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Ich habe damals betont, ich glaube, dass das, was Saul erlebte, eigentlich prophetisch für sein Leben bestimmt war. Er sollte nicht ohne Geist Gottes unterwegs sein. Er sollte nicht aus seiner Kraft heraus unterwegs sein, sondern mit dem Wissen, der Geist des Herrn ist auf mir. Jesus sagt, der Geist des Herrn hat mich gesalbt und weil er mich gesalbt hat, deswegen sendet er mich. Und dasselbe gilt auch in unserem Leben. Wir dürfen von Samuel lernen, wir dürfen von Saul lernen, dass wir den Geist Gottes brauchen. Und das will ich dir zurufen, kein Mensch hier muss ohne den Geist Gottes leben, sondern wir alle sind nicht nur dazu befugt und wir haben nicht nur das Vorrecht, sondern wir haben den Auftrag, wir haben den Befehl, mit dem Geist Gottes zu leben. Das ist nicht nur, wenn ihr wollt, gibt es hier ein paar Bonbons, kennt ihr das? Hier gibt es Eis, wer keinen Bock hat, braucht nicht. Der Geist Gottes ist nicht wie Eis und nicht wie Bonbons, sondern der Geist Gottes ist absolute Notwendigkeit, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und Saul wusste es, der Geist Gottes kam auf ihn, aber schnell hat es vergessen. Wie viele Menschen sagen, ja, vor 30 Jahren hatte ich auch meine Pfingsterfahrung. Da habe ich auch mal in Zungen gebetet. Ob das so richtig stimmte, weiß ich jetzt immer noch nicht. Und du wirst es auch nicht wissen, wenn du nicht anfängst, wieder in Zungen zu beten. Die Zungensprache ist nicht dafür da, dass du sagst, hey, ich habe was Magisches erlebt, sondern sie erbaut dich auf in dem Moment, wo du betest. Und wenn ich nicht mehr kann und immer noch predigen muss, dann fange ich an, in Zungen zu beten. Warum? Weil es wie eine Wunderwaffe ist, eine geistliche. Aber wir müssen nicht ohne den Geist Gottes leben. Wir müssen auch nicht ohne den Geist Gottes Gottesdienste führen. Wir müssen nicht ohne den Geist Gottes in unseren Sabbat hineingehen. Der Geist Gottes ist da. Jesus sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und dann, wer kommt zu uns? Er sendet seinen Geist. Sein Geist lebt in uns und sein Geist befähigt uns, einen Unterschied zu machen. Der nächste Meilenstein von Samuel ist eigentlich der Unglaube von Saul. Saul, wieder im Konflikt mit den Feinden, hat ein Problem. Die wenigen, die auf seiner Seite sind, die verlassen ihn. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich die Geschichte lese, denke ich mir, Samuel, du hast es dem Saul auch nicht besonders leicht gemacht, oder? Warum kommst du zu spät? Kein Deutscher. Ja? 8.45 Uhr ist unser erster Gottesdienst. Samuel war nicht da, der kam nicht mal um 10.30 Uhr. Der Gottesdienst ist schon lang zu Ende und Samuel ist immer noch nicht da. Aber er ist der Prediger. Und Saul ist der neue König und denkt sich, ich bin der König und wir sind im Konflikt und wir sind eh so wenige. Wo ist dieser alte Mann Gottes? Und ich sehe, wie er innerlich ja wütend wird und sich aufregt über diesen Querkopf. Und er spürt, eigentlich mag der Samuel mich gar nicht als König haben. Ja, wahrscheinlich hat er das gespürt. Warum? Samuel war ein Mensch und Saul war ein Mensch. Warum kommt dieser Kerl nicht? Und dann sagt sich Saul, wenn er nicht kommt, bevor mich alle verlassen, und jetzt kommt seine Sünde, er sieht, was mit den Augen ist. Er sieht, was vor Augen ist. Und seine Augen sagen ihm, du wirst verlieren, wenn alle dich verlassen. Hatte er gerade gehört, wie Gott den Sieg geschenkt hat dem Samuel? Und wer hatte gekämpft? Kein Israelit. Gott allein hatte gekämpft. Warum? Weil Gott Wohlgefallen hatte am Opfer Samuels. Weil Gott Wohlgefallen hatte an Israel. Weil Gott gekämpft hat. Und hier sieht er mit seinen Augen und er sagt, die anderen sind so stark, wir sind so wenige. Und diejenigen, die auf unserer Seite sind, die verlassen uns. Saul ist anmaßend. Saul tut etwas, das Gott ganz klar nicht ihm zugesprochen hat. Das war nicht sein Zuständigkeitsbereich. Es war nicht seine Aufgabe. Im Gegenteil, es war die Aufgabe des anderen. Aber Saul tut das. Und warum tut er es? Aus Angst, aus Menschenfurcht. Weil er geleitet wird von seinen Augen. Und Gott sagt, weil du das getan hast, hättest du es nicht getan, dann hätte ich jetzt dein Königtum bestätigt, bekräftigt für immer. Aber weil du die Menschen mehr achtest als mich, deswegen wird dein Königtum nicht von Bestand sein. Die Verse spare ich uns. Die nächste Geschichte ist eine Wiederholung davon. Und es ist noch viel schlimmer. Da lesen wir kommen zum 9. Punkt. Und Samuel sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist die Sünde der Wahrsagerei und die Widerspenstigkeit ist wie Götzendienst. Gehorsam ist besser als Opfer. Kennt ihr den Satz? Gehorsam ist besser als Opfer? Wisst ihr, wenn du diese Geschichte dir anschaust, ich glaube, du hast letzten Sonntag darüber gepredigt, dann merkst du, das, was Gott von Saul wollte, war herausfordernd. Da greift Gott eine uralte Schuld, 200, 300, 400 Jahre alte Schuld auf und sagt, dieses Volk Amalek hat gegenüber meinem Volk Israel ganz scheußlich gehandelt. Sie haben die Frauen angegriffen, sie haben die Kinder angegriffen, sie haben auf die Schwachen gezielt, sie haben nicht Mann gegen Mann gekämpft, sie haben nicht gekämpft, wie man zu kämpfen pflegt, wie sich's gehört, sondern während mein Volk in der Wüste war, haben sie ihre Schwäche ausgenutzt. Und deswegen habe ich mein Gericht ausgesprochen über dieses Volk. Saul, und du bist mein Instrument. So, es ging nicht um die Frage, soll ich das tun oder nicht. Das Urteil, das Gericht wurde von wem gesprochen? Von Gott. Gott hat das Gericht gesprochen. Er hat Saul nicht um Rat gefragt. Er hat auch Samuel nicht und David keinen um Rat gefragt, sondern er hat das Gericht ausgesprochen und Saul war lediglich das Instrument. Und Saul sollte jetzt hingehen und diesen Bann vollziehen. Und Saul im Hingehen denkt sich, ich bin doch nicht blöd. Und wisst ihr, das Traurige an der Geschichte ist, Saul ist kein Humanist, der sagt, hey, all die Menschen lassen wir leben und die Tiere bringen wir um. Sondern Saul ist einfach ein Kind von seiner Zeit und denkt sich so, dicke Ochsen und dicke Rinder und dicke, keine Ahnung was, ich bin doch nicht blöd. Die bringen wir schön nach Hause. Und wir opfern sie Gott einen Teil. Und einen Teil behalten wir für uns. Und wir merken, das Herz von Saul ist nicht in der Spur. Wisst ihr, Gott hatte gesagt, keiner von euch soll nur einen Cent daran verdienen. Das ist Gericht. Hier geht es nicht darum, dass du dich bereicherst. Im Krieg war die Regel, du kämpfst und der Gewinner gewinnt, oder? Der Gewinner behält seine Beute. Aber das war kein Krieg, sondern das war Gericht. Und Saul sagt sich, aber ich weiß es besser. Ich bin klüger. Gott hat es relativieren, dass wir sagen, aber wir sind vernünftiger. Wir sind klüger. Wir sind humanistischer. Wir lieben die Menschen mehr. Gott ist irgendwie altbacken. Wir begehen eigentlich die Sünde von Saul, dass wir irgendwie ja, meinen, besser zu sein als Gott. Aber es war Gericht Gottes. Und wisst ihr, die Wahrheit ist, wir predigen einen Gott, der sich selbst gerichtet hat, der sich selbst geopfert hat, damit wir nicht ins Gericht kommen. Aber wir predigen auch einen gerechten Gott, der Gericht ausspricht. Die Hölle ist kein Märchen. Und wenn ich ehrlich bin, die Hölle ist absolut nicht mein Lieblingsthema. Ich könnte auch mein Leben lang ohne Hölle leben. Ich brauche die Hölle nicht für mich. Ich brauche die auch nicht als Prediger. Ich wünschte die schon gar nicht in der Bibel, bin ich ganz ehrlich. Ich könnte gern darauf verzichten. Problem ist nur, ich bin nicht die Wahrheit, sondern Gott ist die Wahrheit. Und ich bestimme nicht, was es gibt, sondern Gott hat es bestimmt. Wisst ihr, und wenn Jesus über die Hölle redet, dann nicht, weil er die Menschen dort haben will, nicht, weil er die Menschen nicht liebt, sondern weil er die Menschen liebt, weil er sie warnen möchte vor diesem Ort, weil er so gerne möchte, dass dieses Unheil nicht kommt. Stellt euch mal vor, wir wüssten, dass hier Unheil ist. Wir haben das bei Corona erlebt und jetzt weiß ich, da sind viele Verschwörungstheorien und unsere Regierung und die Regierung dieser Welt hat sicherlich nicht alles richtig gemacht. Aber am Ende sind wir doch dankbar, dass der ein oder andere irgendwo hingegangen ist und nach Impfmethoden geschaut hat und dass dieser Spuk irgendwie vorbei ist, oder? Also ich bin dankbar. Ob sie alles richtig gemacht haben, das muss ich nicht beurteilen. Stell dir mal vor, die Regierung hat gesagt, ach, Corona. Und jetzt vergiss mal Corona, all die anderen Krankheiten, die gibt es gar nicht. AIDS gibt es doch gar nicht. Alles nur Märchen, bilden sich die Leute nur ein. Krebs, du hast Krebs? Nein. So gehen wir eigentlich mit der Hölle um. Aber nur weil wir so damit umgehen, heißt es ja nicht, dass es nicht da ist, oder? Seid ihr bei mir? Es gibt ein Gericht und nicht mein Lieblingsthema. Und ich stehe nicht morgens auf und denke, ich predige den Menschen von der Hölle. Nein, ich predige vom Kreuz. Ich predige davon, dass Jesus das Gericht auf sich genommen hat. Warum das Kreuz? Damit wir nicht in die Hölle müssen. Halleluja. So einfach ist es. Die Nachricht Gottes ist, kein Mensch muss dort schmoren. Die Hölle ist nicht der Ort Gottes geschaffen für den Menschen, gar nicht. Aber Gott ist ein gerechter Richter. Und wir sind ungerecht, wenn wir so tun, als gäbe es diesen Ort nicht. Ach, es kommen alle in den Himmel. Leider stimmt es nicht. Und übrigens, wenn alle in den Himmel kommen würden, dann gäbe es Mobbing und Vergewaltigung und Mord auch im Himmel. Dann wäre der Himmel kein Himmel mehr, oder? Stell dir mal vor, wir Menschen, so wie wir sind, wenn alle würden für ewig leben, das nennt sich dann eher Hölle. Denn wenn wir genau hinschauen, dann merken wir, der Mensch wird eigentlich ohne Gott nicht besser, sondern schlechter. Oder? Also das ist dann nicht mehr Himmel, sondern irgendeine Ewigkeit. Da können wir gleich setzen, wir kommen alle in die Hölle, in Wirklichkeit. Weil die Sündhaftigkeit, Mensch stirbt an dem bisschen Krebs, was er hat. Warum? Weil dieser Krebs irgendwo sich ausbreitet. Oder an diesem bisschen Coronavirus, was du hattest. Und Corona breitet sich aus und am Ende ist der Virus todbringend. So ein Saul geht hin und sagt, aber ich weiß es besser. Und ich denke, wir können von Saul lernen oder eben nicht lernen. Wir sollten es nicht so tun. Ich komme in die Zielgerade. Da gibt es einen Lieblingssatz in der Geschichte um Samuel, nämlich den Satz von Jonathan. Wir hatten den im Frühjahr. Aber wir lesen es in diesen Kapiteln. Wieder diese Auseinandersetzung, eigentlich vor dem ersten Kampf von Saul. Und Jonathan spricht zu seinem Kumpel und sagt, kommt, wir machen was. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken. Denn es ist dem Herrn ein einfaches zu wirken, ob durch viele oder durch wenige. Ich liebe Jonathan. Ich liebe diese Aussage, komm, wir probieren was. Komm, wir wagen es. Hat der Herr zu dir geredet? Nein, aber ich kenne den allgemeinen Auftrag. Komm, wir tun was. Wir machen einen Unterschied. Wir sind doch nur zu zweit. Nein, ist völlig egal. Wir machen was. Und Jonathan tut es einmal und es geht mächtig schief. Und jetzt bin ich erst recht begeistert von Jonathan, weil er schaut seinen Kumpel nochmal an und sagt, komm, wir machen es nochmal. Und der Kumpel ist noch besser und sagt, tu alles, was in deinem Herzen ist. Ich bin bei dir. Und sie gehen los und Gott fängt an zu wirken. Und die Glaubensaussage ist, es ist dem Herrn nicht schwer zu wirken, ob durch viele oder durch wenige. Wir denken manchmal, oh, Gott kann jetzt wirken, jetzt sind wir eine große Gemeinde. Aber Gott wirkt, wenn er wirkt, oder? Er braucht nicht viele. Du bist zu zweit. Und durch zwei Menschen kann Erweckung in eine Schule hineinkommen. Durch zwei Menschen kann Erweckung in eine Firma hineinkommen, Erweckung in deine Klasse. Gott wartet nicht auf die vielen. Manchmal sind die vielen sogar sperrig. Ich denke manchmal über Gemeinden nach und denke mir, wir sind wenige geworden, Gott sei Dank, wir sind mit einem Mann unterwegs. So denke ich nicht, ja, ich freue mich immer, ich bin da sehr kapitalistisch, freue mich immer, wenn wir mehr werden. Aber manchmal ist es gut, wenn Menschen, die nicht mehr dabei sind, nicht mehr dabei sind. Warum? Weil sie die Bedenkenträger sind. Weil sie sagen, komm, wir lassen es lieber. Hätte Jonathan seine 10 Freunde gehabt, die hätten gesagt, nee, Jonathan, lass es lieber. Wenigstens einer von ihnen hätte gesagt, hast du schon mal mit deinem Papa gesprochen, dem König? Ist er eigentlich damit einverstanden? Aber Jonathan wusste, ich bin der Prinz, ich bin der nächste König. Und jetzt ist Krieg. Und wenn mein Vater die Gesamtlast zu tragen hat, dann habe ich nur diese kleine Last. Wird ja so schief nicht gehen, ist doch mein Leben und dein Leben, oder? Und der Waffenträger sagt, ich bin bei dir. Und ein großer Sieg ist da. Warum? Weil einer es wagt. Es ist so gut, wenn wir Dinge wagen. Amen? Amen. Ich schließe mit der letzten Perle. Da darf Samuel den neuen König salben. Und diesmal ist ein ganz junger Mann. Und er geht in das Haus des Isai, wir kennen die Geschichte, und er sieht einen stattlichen Mann nach dem anderen vor sich. Der erste hat einen super Namen, Eliab, Gott ist mein Vater. Frommer kann man nicht so heißen, oder? Also vielleicht für diejenigen, die noch Kinder bekommen, ja, Eliab, das wär's. Einen besseren Namen kannst du eigentlich nicht bekommen. Gott ist mein Vater ist Gott. Der heißt eigentlich Christ auf Hochdeutsch, wenn ich das interpretiere. Und Gott sagt, hey, das ist er nicht. Und dann kommt der Nächste, das ist er nicht. Und dann ist irgendwann mal David, und David war auch nicht schmächtig, ja? Da ist die Beschreibung, ganz normaler, hübscher Mann. Aber was sagt Gott dem Samuel? Und das ist wichtig. Aber der Herr sprach zu Samuel, schau nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Gott sieht das Herz. Wir sind manchmal geblendet von dem Äußeren. Geblendet wie ein Saul, oder? Geblendet wie ein Samuel. Offensichtlich sind wir alle geblendet, oder? Das ist die Beschreibung Gottes über uns Menschen. Ihr seht, was vor Augen ist. Deswegen haben wir auch Augen, damit wir sehen, was vor Augen ist. Mit meinen Augen nehme ich euch gerade wahr. Das ist ein Geschenk. Ich darf sehen, was vor Augen ist. Was ich aber nicht sehe, ist, ob dein Lächeln ernst ist oder nicht. Oder ob deine grimmiges Reinschauen gar nicht grimmig ist, sondern du bist total andächtig. Jemand kam letzten Sonntag zu mir und sagt, David, wenn ich meine Augen immer geschlossen habe, dann schlafe ich nicht, sondern ich konzentriere mich. Und ich sagte, Bruder, ich hab dich lieb, alles gut. Mir ist es fast egal, ob du schläfst oder nicht. Ja, das ist. Worum es geht, ist, Gott sagt, du siehst das Herz anderer nicht. Wir meinen, wir können das manchmal sehen und wir beurteilen und wir verurteilen, aber das ist nicht unser Job. Gott hat mir nicht den Job gegeben zu sagen, gut, gut, schlecht, gut, gut, schlecht. Ja, das ist nicht mein Job, oder? Und auch nicht deiner. Manchmal tun wir es. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz. Und damit schließe ich, deswegen sollten wir auf unser Herz achten, oder? Weil Gott sieht unser Herz. Und deswegen sollten wir darauf achten, einem zu gefallen, und das ist Gott. Wenn die Menschen Daumen runter machen, ist es ziemlich egal. Ganz ehrlich, es ist ziemlich egal. Die Daumen der Menschen, die ändern sich fast wie das Wetter. Boah, toller Leiter. Dieselben Leute, die mir vor einem halben Jahr gesagt haben, David, du bist so ein toller Leiter. Ein halbes Jahr später ist der Daumen unten. Und ich bin mir ziemlich sicher, im halben Jahr ist der Daumen wieder oben. Also wenn ich danach leben würde, also dann würde ich nicht mehr glücklich werden und du auch nicht. Dann die Frage ist, wo ist der Daumen Gottes? Ja? Und der Daumen Gottes ist dann bei dir oben, wenn du sagst, rede Herr, ich bin dein Diener, ich liebe dein Reden, rede zu mir, dein Knecht hört. Amen. Jesus, danke für Samuel, danke für so viele Weisheiten, die wir aus dieser Geschichte herausziehen können. Und ich bete, dass wir sie nicht nur hören, ich bete, dass wir sie nicht nur wissen, sondern ich bete, dass sie uns leiten im Leben. Egal, ob wir 88 oder 8 sind oder mittendrin. Gott, ich bete so sehr, dass wir deine Gegenwart schätzen und lieben und suchen und ehren und dass wir deine Wahrheit hochhalten, dass wir nicht fragen, hey, was sagen die anderen, sondern dass wir sagen, was sagt dein Wort? Danke für dein Wort. Danke, dass du dich festgelegt hast. Danke, dass du selbst das Wort Gottes bist. Du bist eins geworden. Du selbst, Jesus, bist die Verkörperung deines Wortes. Danke, dass wir dein Wort lesen dürfen. Was für ein Vorrecht ist das? Dass wir nicht nur dem Pfarrer glauben müssen, sondern dass wir selber nachlesen dürfen, was du geschrieben hast, was du gesagt hast. Danke, dass dein Wort nicht vom Himmel gefallen ist, sondern entstanden ist über Männer und Frauen, die deinen Reden vernommen haben und dies weitergegeben haben, so wie ein Prophet Samuel, der es weitergegeben hat, wie seine Mutter ja vor Gott stand und ihr Schrei ein Schrei wurde. Und wie er die Stimme Gottes zum ersten Mal gehört hat und wie er bereit war, diese Gerichtsbotschaft weiterzugeben. Jesus, danke dafür. Danke für dieses sehr lebendige Wort namens die Bibel. Das ist kein toter Buchstabe, sondern lauter Zeugnisse von Menschen, die dich kannten und die dich liebten. Und Jesus, danke für dein Wirken bei den Menschen, durch den Menschen, damals wie auch heute. Wir lieben dich. Amen. Amen. Den Aufruf dürft ihr euch selber machen. Dürft selber überlegen, welche der 10 Gebote gilt mir. Was spricht mich an? Wo merke ich, ist Gott drin? Und was soll ich mit nach Hause nehmen? Und wisst ihr, ich könnte tatsächlich alle 10 einfach auswendig sagen. Das wusste ich, weil ich eine Story gemacht habe und ich konnte das alles aufschreiben. Aber das ist die Ausnahme. Normalerweise predige ich am nächsten Tag, könnte ich teilweise gar nicht sagen, was ich alles da irgendwo. Deswegen ist das Ziel nicht, dass du nach Hause gehst und sagst, ich kenne sie, sondern Ziel ist, das mitzunehmen, was Gott in deinem Herzen beleuchtet, wo du merkst, da ist Geist Gottes drin. Amen. Amen.